Heute habe ich Sabine Kainz im Podcast zu Gast. Sie sammelt und wäscht regionale steirische Schaffwolle. Sie spinnt mit der Hand und lässt auch verspinnen. Auf ihrer Webseite Die Handwerkstätte kann man regionale steirische Schaffwolle kaufen und im Podcast Dein Wollen informiert sie über biochemische Eigenschaften der Wolle, über Schafrassen und Museumsbesuche. Heute unterhalten wir uns über ihren Werdegang, ihre Ziele mit der Wolle und über den Kongress des alten Handwerks mit zahlreichen Vorträgen und Workshops, den Sabine für Ende November 2023 in der Steiermark organisiert. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Herzlich willkommen, Sabine. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, hallo, liebe Gabi. Ja, gerne.
So, heute unterhalten wir uns über drei Themen im Grunde, nämlich zuerst einen Werdegang, dann so ein bisschen über das Waschen, Verspinnen und Verarbeiten von Wolle und dann über einen Kongress, den du organisierst. Aber lass uns mal von vorne anfangen, nämlich tatsächlich von vorne. Wie hat denn das bei dir begonnen? Wie bist du drauf gekommen, heimische Schafwolle zu verarbeiten?
Also grundsätzlich habe ich ja mit Stricken und Häkeln und allen möglichen Wollgeschichten schon immer zu tun gehabt. Und ich habe dann im 2012er Jahr eben auch Molekularbiologie zu studieren begonnen. Und da hat man natürlich dann auch einen Einblick in die Proteinstrukturen. Und mir war das aber gar nicht so bewusst, dass das zusammen funktionieren könnte. Und dann war ich eben im Keller, habe den Keller aufgeräumt und habe mein altes Spinnrad gefunden. Und habe mir gedacht, ja, jetzt wäre die Zeit. Jetzt könnte ich einmal anfangen. Ja, mein lang gehegter Wunsch war ja immer selbst, die Wolle zu verarbeiten, damit ich es mir auch ein bisschen kreativer machen kann und nicht immer abhängig bin von dem, was es gerade auf dem Markt gibt. Ja. Und ja, dann habe ich eben das Spinnrad ausgepackt, habe mich zum Computer gesetzt und habe mal die ersten. Und da liebe Grüße an die Shanti Manu, die hat mir das Spinnen sozusagen die ersten Schritte beigebracht. Ja. Und ja, und herzlichen Dank übrigens dafür. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe eben die zu spinnen begonnen und habe aber daneben eben studiert. Und eigentlich wollte ich ja ins Labor dann gehen, ja. Aber dann kamen persönliche Geschichten und auch die Pandemie. Und dann ist mir bewusst geworden, in der Pandemie so, ich komme mit dem Studium nicht wirklich aufgrund der Pandemie nicht wirklich weiter, aufgrund persönlicher Sachen nicht weiter. Mhm. Was mache ich jetzt? Ja, und ich bin eigentlich in der Pandemie eigentlich den ganzen Tag am Spinnen gewesen und habe mir gedacht, naja, eigentlich könnte ich das ja auch irgendwie verwerten. Ja. Und habe mich dann in dieser Zeit extrem damit auseinandergesetzt, wie funktioniert das, wie kann ich Wolle waschen zu Hause, war auf sehr vielen Irrtümern unterwegs, bis ich irgendwann einmal, und das ist auch interessant, man lernt auf der Uni Dinge und man lernt und man macht zu Hause etwas und das hat man im Kopf getrennt. Mhm. Ja. Bis ich dann drauf gekommen bin, was ich da eigentlich, wie ich die Wolle da eigentlich wasche und was da eigentlich passiert während diesem Waschen, das war irgendwie faszinierend, dass ich nicht von vornherein mein Wissen von der Uni diesen Bereich eingebracht habe. Aber man ist da irgendwie so getrennt. Mhm. Also das ist Poppy und das ist Uni und man lernt das und man kann das nicht verknüpfen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich dieses Wissen nun einbringen? Und habe das dann auch gemacht und habe mich, und dann kamen viele Leute und gesagt, ach, deine Wolle ist nett, deine Wolle ist schön, kannst du es mir nicht verkaufen? Und natürlich wollte ich jetzt nicht, was weiß ich, Steuer hinterziehen und mit der WKO Probleme bekommen und habe mich dann auseinandergesetzt, wie kann ich da wirklich ein Geschäft aufmachen. Ja. Es war auch nicht so einfach. Ja.
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Du hast mir nämlich erzählt, dass einer der Vorschläge war, dass man die Schafwolle in Wasser einweichen soll, aber das fängt dann unglaublich an zu stinken zum Beispiel. Und dass du ja auch, und das finde ich bei dir speziell, dass du eben regionale Schaffwolle dann angefangen hast einzusammeln und mit der, oder ein Bekannter hat dir einen Sack voller Wolle vorbeigebracht und gesagt, da willst du es haben, so. Ja,
Genau. Also das war auch, ja, genau. Also ich habe dann angefangen, eben die Wolle, ich habe gesucht, wo gibt es jetzt eine Wolle, ja. Und wir waren eben bei einem Freund und dieser Freund hat Schafe gehabt und ich habe gesagt, ich möchte gerne zum Spinnen anfangen, sagt er, du, ich habe da ein bisschen Schafwolle, ich bringe es dir vorbei. Ich habe super. Und dann kam er, ja, und er kam mit einem so einem riesigen, mit einem riesigen Auto und hat mir, ich glaube, im Nachhinein, glaube ich, waren es 50 Kilo, die er mir gebracht hat.
Wow.
Und wer weiß, wie 50 Kilo ist. Also ich habe nur einen Sack nach den anderen ausgeladen und mir gedacht, was, wie reinige ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ja. Und da gibt es natürlich sehr viele Anleitungsvideos, eben auf YouTube und viele davon, das ist eben so dieses Fermentieren der Wolle, ja. Ja, Problem beim Fermentieren ist, ja, wir fermentieren viele Sachen, also auch Lebensmittel und so. Nur haben wir da immer eine spezielle Kultur, nämlich zum Beispiel die Milchsäurebakterien. Und wir wissen, dass die Milchsäurebakterien da drinnen sind. Wenn ich jetzt eine Schafwolle nehme, dann habe ich natürlich auch Fäkalien dabei. Ja, also das heißt eben der Gags von dem Schaf. Ja. Und wenn ich dann dieses in das Wasser hineintue, vermehren sich aber auch die Darmbakterien drinnen. Und ich kann nicht sagen, welche Bakterien dort sind. Ich habe auch Bodenbakterien drinnen. Und die können uns sehr krank machen. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt da wieder einen Kuhfieberausbruch gehabt in Deutschland. Aber es gibt natürlich EHEC, also das sind eben dieses hämorrhagische Fieber, das oft zum Tod führen kann. Und wir haben eine ganze Palette an Bakterien, die sich da vermehren können, ja.
Und die auch dann von quasi auf den Menschen überspringen können.
Die, natürlich, wir haben das ja auch in der Pandemie gehabt, dass wir eben einen Virus gehabt haben, der von Tier auf den Menschen übergeht. Gibt es auch bei Bakterien, ja. Die sind Zoonosen, heißen die, ja. Die sind eben vom Tier auf den Menschen übertragbar. Und ich kann nicht sagen, was da drinnen ist. Auch wenn mir der Bauer sagt, naja, ich arbeite ja sowieso immer und mir ist noch nie was passiert. Ja, es ist nicht unbedingt also zu 100%, dass du krank wirst davon, ja. Aber es kann natürlich sein, dass du krank wirst davon. Ja? Also ich kann es nicht bestätigen, dass das ungefährlich ist, ja. Außerdem, wenn du immer mit deinen Schafen zusammen bist, dann hast du immer diese Bakterien sowieso immer ein bisschen bei dir und du entwickelst Abwehrkräfte. Aber wenn jemand von einem anderen Schafhalter jetzt das Schaf bekommt oder du die Wolle von einem anderen Schafhalter bekommst, mit dem Schaf hast du nie was zu tun gehabt und du weißt nicht, welche Bakterien drinnen sind und dein Körper genauso nicht und kann dahingehend auch nicht gegenwirken.
Okay, das heißt, dieses Fermentieren der Wolle ist eigentlich ein Irrweg und du hast dir was anderes überlegt.
Genau, also ich habe mich auseinandergesetzt einmal mit den EU-Richtlinien. Ja. Also es gibt eben EU-Richtlinien, die dir sagen, wie du die Wolle vorbereiten musst, beziehungsweise nicht ganz exakt, aber was rauskommen soll. Ja. Also du musst auf jeden Fall einen Weg wählen, der garantiert, dass da überhaupt nichts mehr lebt und vor allem auch, dass das Wollfett da unten ist. Und da gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Und zwar die erste Möglichkeit ist halt mit viel Chemie. Diesen Weg möchte ich nicht bestreiten und habe es auch nie bestritten. Und der andere Weg ist über die Temperatur, ja, und über Ablagerung. Ja. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und bringt mir ein Schafvlies, dann wird das einmal 18 Tage einmal abgelagert. Ja. Dann habe ich jetzt schon einmal einen Teil der Bakterien, sind dann einfach nicht mehr da. Dann wird es ausgelüftet und eben da sortiere ich auch die Wolle dann. Und dann wird es kurz gespült, damit der grobe Dreck natürlich draußen ist und kommt dann aber, also es wird nicht eingelegt im Sinne von, dass dort die Bakterien sich vermehren können, sondern wirklich nur kurz abgespült, damit eben der Lehm und die Erde weg ist, ja. Und dann kommt es in meine Waschmaschine, also ich habe eine industrielle Waschmaschine. Und es muss auch für einen gewerblichen Anbieter, muss man eine gewerbliche Maschine haben, damit es garantiert ist, einerseits, dass wirklich die Temperatur erreicht ist, aber andererseits, dass ich auch das Programm individuell gestalten kann. Das heißt, ich Wolle darf ja eigentlich nicht mit Hitze und Seife bewegt werden, weil sonst filzt das, ja. Und ich kann mit dieser Maschine aber so, also diese Maschine kann ich so programmieren, dass es in den Bereich, wo eben die Seife drinnen ist, sich kaum bewegt, ja, aber dann noch einmal heiß macht und mit der Hitze dann zusätzlich noch abtötet, ja. Ja, und dann, wenn das fertig gewaschen ist, es sind 65 Grad, 1,5 Stunden, kommt eben die Wolle heraus, wird dann noch einmal von mir händisch durchbearbeitet, weil gerade wenn die Wolle, also eben dieses Wollfett draußen ist, dann fällt noch vieles an. Manchmal sind da noch die Zecken drinnen oder irgendwas anderes, ja, und das tue ich dann wieder händisch mit dem Wasser ausarbeiten. Und da geht auch viel an Einstreu dann raus, ja. Und dann noch einmal schleudern und dann ich lege es dann ganz, ganz kurz, aber wirklich nur ganz, ganz kurz in die Sonne, damit eben das UV-Licht noch die restlichen Bakterien, die eventuell, aber ich glaube, da ist nichts mehr drinnen, aber eventuell noch drinnen sein könnten, auch noch zerstört wird, beziehungsweise unter die UV-Lampe, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann wird es getrocknet. Und das Problem ist, ich kann es nur, also ich kann die Wäscherei wirklich nur im Sommer betreiben, weil ich meine Wäscherei habe ich im Verbund sozusagen mit anderen Häusern. Also das heißt, ich habe ein Wohngebiet, ja, und ich darf nur Anlagen verwenden, die im Wohngebiet üblich sind. Ja. Das ist einfach vom Anlagenamt, von der Gemeinde, von der BH, Graz-Umgebung. Ich darf wirklich auch nur die Waschmaschine haben. Das ist halt auch so ein großes Thema. Okay, ich darf jetzt keinen Trockner haben, sozusagen, für Schafwolle, ja.
Also, das ist der erste Punkt. Du wäschst also kleine Mengen Schafwolle und das kann man bei dir auch waschen lassen. Wie ist denn derzeit wie lang ist die Wartezeit und welche Mengen kann ich zu dir bringen?
Also, sagen wir so, also ich bin bis 20 Kilo ungefähr, ja, weil größere Mengen, ich habe jetzt schon einen größeren Auftrag gehabt, aber da habe ich den ganzen Sommer über gewaschen dafür, ja. Also am liebsten sind es mir so zwischen 1 und 20 Kilo, weil dann kann ich auch zeitnah verarbeiten. Und die Wartezeit jetzt, also mache ich meine Aufträge fertig und dann schließe ich eben meine Wäscherei bis im März, April, wenn wieder eben die Sonne wieder heraus ist, wenn es nicht mehr friert, dann eröffne ich meine Wäscherei wieder, ja. Und je nach Auftragslage, Kleinmengen kann ich immer zwischendurch hineinwaschen. Aber wenn jemand halt dann mehr als wie 20 Kilo liefert, dann dauert es schon. Eben wie gesagt, ich habe einen größeren Auftrag gehabt. Das war dann halt jetzt da, was sind da, 4 Monate oder so, wo ich wirklich dann gewaschen habe. Weil ich kann eben nur, also vom Gewerbeamt könnte ich 10 Kilo am Tag waschen, aber ich schaffe das auch nicht. 10 Kilo sind eine enorme Menge.
Rein mengenmäßig.
Vor allem mengenmäßig, aber auch vom Trocknen. Also das muss ja auch, und wenn so ein Wetter ist wie diesen Sommer, da wird einfach nichts trocken. Ja, da habe ich dann ein Problem mit dem Trocknen.
Ja, dein großer Traum ist es ja, eine eigene kleine Spinnerei, also so eine Mini-Woolmill, aufzuziehen. An diesem Traum arbeitest du jetzt schon mehrere Jahre lang.
Seit 5 Jahren.
Und ich weiß, dass du da ständig auf bürokratische Hürden triffst, die dich davon abhalten, das jetzt umzusetzen. Was sind denn das für Hürden und welche Unterstützung oder was bräuchtest du denn, damit du deine Mini-Woolmill eröffnen kannst in Österreich?
Also grundsätzlich ist es einmal so, dass eine Mini-Mill, also Wollverarbeitung, muss auf einem industriellen Grund sein oder auf einem bäuerlichen Grund. Ja, also das gehört auch zum bäuerlichen Nebengewerbe. Da bräuchte man aber einen Bauernhof, der noch eine Betriebsnummer hat, und dann müsste ich die Ausbildung zum Bauern machen. Ja, also das ist einmal die erste Schiene, die man gehen kann. Und dann kann man natürlich, wenn man diese Betriebsnummer hat und diese Ausbildung hat, kann man ohne Probleme eben eine Spinnerei nebenbei aufmachen. Habe ich nicht. Jetzt müsste ich halt sozusagen industriellen Grund kaufen, beziehungsweise irgendwo eine Werkstätte, also irgendeinen gewerblichen Grund, der für das geeignet ist und wo mir dann eben auch die Betriebsstättengenehmigung erteilt wird. Ja. Das ist einmal das Erste. Das ist einmal nur der Grund oder das Haus, ja. Und dann habe ich natürlich vom Gewerberecht Auflagen, natürlich von der Raumhöhe, von den Türen, wie jetzt die Stromversorgung ist. Ich brauche Notschalter. Also das ist einmal das Zweite. Dann, wenn das einmal genehmigt ist, dann bräuchte ich einmal die Genehmigung überhaupt eben wieder fürs Wollewaschen. Das heißt, ich brauche einen Fettabscheider und ich brauche dort auch eben mit dem Veterinäramt, mit dem Anlagenamt, dass das alles in Ordnung geht. Und dann, wenn das erteilt ist, ja, dann wäre schon einmal freie Bahn. Aber das Finden einer Lokalität, einer Werkstätte, die das alles aufweist und dann noch so groß ist und auch von den Möglichkeiten, dass man die Maschine hineinschiebt. Also eine Maschine hat ein paar hundert Kilo, ja, die kann ich nicht einfach in den ersten Stock hineintragen. Das heißt, ich bräuchte natürlich auch eine sozusagen wie eine Scheune, die eben da geeignet ist, dass man auch einen Transport hineinmacht. Ja. Das sind halt alles solche Hürden, die man erst überwinden muss. Ja. Und dann kostet das natürlich eine Menge Geld. Ja. Und man muss sich dann überlegen, ob sich das dann noch Zeit, also in der eigenen Lebensspanne ausgeht, dass man dann wirklich wieder auf Bari kommt. Naja, es ist ein teures Hobby und ich denke mir, ja, okay, ich habe damals vor 5 Jahren habe ich mir gedacht, naja, ich kaufe mir eh sowieso keine Autos, also nehme ich das sozusagen als Outdoor-Satz ins Budget hinein. Aber es hat sich dann von den Örtlichkeiten nie getan. Ich hätte hier in den Wohnraum, also im Haus, da könnt ihr hinten was dazu bauen, geht natürlich nicht, geht vom Anlagenamt nicht und auch von den Genehmigungen nicht. Und jetzt bin ich auf der Suche und ja, zurzeit ist alles auf, ja, also ich habe jetzt umgeschiftet. Ich habe mir jetzt eben Leute gesucht, die für mich eben spinnen, ja. Und lasse jetzt verarbeiten. Das heißt, ich mache natürlich kleine Chargen mit der Hand, ja, aber größere Chargen lasse ich dann verarbeiten. Ja, das ist meine Lösung für mein Problem, ja.
Also so eine Mini-Woolmill kostet jetzt im Bereich von, also
Ja,
so eine, wie du dir gerne anschaffen würdest.
genau, ab 250.000 Euro kann man damit rechnen. Also, das heißt, ich kann mir natürlich die Belfast Minimill kaufen, aber ich würde lieber die Ramella mir besorgen. Einfach aus dem Grund heraus, dass Ramella natürlich bei uns in Italien praktisch quasi unter Anführungszeichen ums Eck ist und ich jederzeit dann, ich habe niemanden, der jetzt ein Mechaniker wäre und wenn irgendwas kaputt wäre, kann ich dort anrufen und mir einen Service holen. Weil bei der Belfast Minimill von Kanada, das wird eher schwieriger werden und deswegen, die bieten aber auch eine Ausbildung an, dass du selbst reparieren kannst. Nur ich glaube, das traue ich mir nicht zu. Ja. Aber mit Ramella dann.
Vielleicht, wenn es mir,
Wenn noch eine dritte Ausbildung, vierte, fünfte, sechste, achte, neunte Ausbildung machen könnte, ja, natürlich. Also zum neunten Beruf Mechaniker, ja, nein, das glaube ich, wird nicht mehr in meinem Leben sein. Nein.
Ach, das kann man ja auslagern. Du, wenn es jetzt in den nächsten Jahren dann mehrere Mini-Woolmills gibt in Europa auch, dann kann sich ja jemand die Ausbildung zum Woolmill-Mechaniker und der fährt dann zwischen den einzelnen kleinen regionalen Wollmühlen hin und her. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Macht auch tatsächlich die Belfast Minimill, die kommt einmal im Jahr und macht eine große Tour durch Europa und hilft so bei den Einstellungen. Ja, das macht sie tatsächlich. Ja, ich glaube, du musst dich zwar anmelden dafür, aber und sie bieten es dann an, dass sie eine Tour machen mit einem Mechaniker, wenn es dann was gäbe. Ja.
Jetzt zum nächsten Thema, nämlich so, das eine ist, dass du handwerklich arbeitest und tatsächlich Wolle verarbeitest und dann auch Strickwolle zum Beispiel verkaufst. Das andere ist, dass du dich sehr für, wie soll man sagen, dass du so einen gewissen Bildungsauftrag hast und dich sehr dafür einsetzt, dass die Menschen mehr über die Vorzüge der Schafwolle erfahren. Das machst du einerseits mit deinem Podcast Dein Wohin, Für alle, die das, für alle deutschen Freunde, die das nie wissen, wie man es ausspricht. Das heißt, deine Wolle, also dein Wollen, wo du über allgemeine chemische Eigenschaften der Wolle sprichst, aber auch so über alte Schafrassen oder verschiedene Schafrassen und teilweise Museumsbesuche. Und von dir habe ich nämlich gelernt, die Vielfalt der Schafrassen, die bei uns leben. Und ganz besonders eingeprägt hat sie mir diese Aussage, jede Schafwolle ist für was gut, man muss sie nur richtig einsetzen.
Das stimmt.
Also kein Zackelschaf am Hals, dafür Merino nicht unbedingt an den Füßen in Socken. Magst du ein bisschen so über diese unterschiedlichen Qualitäten erzählen?
Ja, gern. Und zwar,
die du verarbeitest?
Wir haben ja eigentlich bei uns typische Schafrassen. Also das heißt, in unseren Gegenden ist eher so eben mischwollige Schafe waren eigentlich immer zu Hause. Also wir haben eben das Steinschaf gehabt, wir haben eben das Zackelschaf und wir haben vor allem das Kärntner Brillenschaf. Ja? Also die mischwolligen Schafe haben einen großen Vorteil. Also für uns als Handverarbeiter haben die einen großen Vorteil und auch die Leute, die damals, bevor eben die industrielle Revolution losgegangen ist, weil sie haben zwei Arten von Wolle, nämlich die ganz feine Unterwolle, besonders das Kärntner Brillenschaf hat eine unglaublich feine Unterwolle. Und wir haben das grobe Deckhaar. Und ich kann aus beiden, also wenn ich diese Haare nun trenne, sozusagen wenn ich die Wolle von den gröberen Haaren trenne, kann ich beide verarbeiten. Ich kann die Unterwolle nehmen und daraus eben Schals und Pullis und so weiter machen. Und ich kann das grobe Deckhaar verwenden und daraus eben Teppiche gestalten oder Taschen oder ich habe auch gehört, es gibt Zaumzeug, das man daraus gemacht hat. Und also es gibt da ganz kreative Lösungen für auch, oder auch, dass man es dann filzt und dann gemeinsam nämlich das nicht getrennte, mischwollige Vlies kann man gut filzen, das filzt wirklich toll. Und dann kann man daraus zum Beispiel eben Decken machen oder eben, ja, irgendwelche Jacken und so weiter. Ja. Und diese Schafe sind bei uns sehr heimisch gewesen, bis eben dann die Industrie gekommen ist und gesagt hat, naja, mit dem kann man nichts anfangen. Also das wird nicht getrennt. Also damals zumindest wurde es nicht getrennt. Es gibt mittlerweile Maschinen, die das trennen können. Und dann ging man über auf Schafrassen, die eben schlichtwollig waren. Ja? Und die sind dann halt eher dann zu uns importiert worden, vor allem dann das Merino-Schaf auch, das hat sich dann bei uns auch eben breit gemacht. Auch das Jura-Schaf ist eine Besonderheit, das ist eigentlich auch bei uns recht heimisch gewesen schon immer und ist aber auch schlichtwollig.
Ja. Was heißt schlichtwollig, ganz kurz?
Schlichtwollig heißt einfach, dass nur eine Art von Faser dort ist. Das heißt, das Schaf hat nämlich Follikel, und zwar Primär- und Sekundärfollikel. Wobei die Primärfollikel, die heißen deshalb primär, weil sie zuerst sich im Embryo entwickeln, ja, also am Embryo eigentlich, ja. Und da kommt eben diese grobe Wolle raus. Und wenn es dann zur Geburt hingeht, dann kommen entwickeln sich diese Sekundärfollikel und die bilden dann diese feine Unterwolle. Und manche Schafrassen haben eben nur mehr diese sekundären oder gering ausgebildete Primärfollikel und die sind dann schlichtwollig. Ja.
Und die haben nur eine Sorte Haare am Körper quasi.
Die haben nur eine Sorte und da wird es auch immer mehr hingezüchtet, dass die Faser immer feiner wird, ja, und in einer gewissen Länge, eben der Stapel in einer gewissen Länge wächst, weil die Industrie kann nur, also die mittleren Längen verarbeiten. Alles, so sagen wir, unter 5 cm ist, fällt weg und alles, was über 7, 9 cm, 10 cm ist, fällt weg, ja. Das hängt von der Maschine ab. Aber wir als Handverarbeiter können natürlich auch unter 5 cm und über 10 cm verarbeiten. Ja? Also das, wir sind da frei in der Gestaltung. Ja. Und das war halt bei uns immer heimisch. Ja? Also wir haben das ausgenutzt. Wir haben sozusagen gehabt die Feinwolle. Hörst du meinen Hund jetzt da?
Ja, ich höre deinen Hund husten, bellen.
Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Das ist meine liebe Freya, die mir immer eine Glocke ist, sozusagen. Ja, jedenfalls ist die Wolle sozusagen, wir haben sie eben in mehreren Qualitäten gehabt. Und das war für uns früher ein Segen, weil wir haben Fleisch bekommen, wir haben Milch bekommen, wir haben eben die feine Unterwolle bekommen und wir haben die grobe Wolle bekommen. Und erst durch den Einzug der Industrie sind wir in unserer Kreativität dann praktisch wieder zurückgeschrumpft. Und ich möchte dieses Feld wieder aufmachen und sagen, haut die Wolle nicht weg, weil die meisten Bauern sind zu mir gekommen, wenn ich gesagt habe, was macht ihr mit der Wolle? Und dann haben die gesagt, wir graben sie im Erdäpfelacker ein. Sogar die Merino-Wolle wird bei uns im Erdäpfelacker eingegraben. Mhm. Natürlich ist es ein guter Dünger, aber man kann natürlich das auch teilen und sagen, die gute Merino vom Hals zum Beispiel und vom Rücken könnte ich jetzt oder von der Seite kann ich jetzt nehmen und die verarbeiten und den Hinterteil kann er eingraben. Mhm. Wäre doch sehr schade. Ja. Gerade im Hinblick auf diese CO2-Neutralität, wenn ich jetzt Merino mir von Australien nehme, das über die Seewege nach Indien, nach China gebracht wird und dort mit Chemie verarbeitet wird und dann gefärbt wird dort und mit dem Hair-Corset-Verfahren verarbeitet wird und dann zu uns gebracht wird, wie viel CO2 da einfach generiert wird, wenn wir unsere Wolle hier haben, die eben eingegraben wird, ja, und vernichtet wird oder wir sogar was bezahlen müssen, weil es Sondermüll ist, weil in unserer Gesetzgebung heißt eben, dass dieses Wollvlies ist ein Gefahrengut der Klasse 4 und es darf nicht mit Biomüll vermischt werden, sondern es muss halt abgeführt werden und dann vernichtet werden.
Ja. Und auch im Kreislauf des, also wenn man jetzt ein Kleidungsstück sich vorstellt, von der Wiege bis zur Bahre, ja, wenn ich da eine heimische Schafwolle nehme und die schonend wasche und vielleicht nicht besonders giftig oder gar nicht giftig färbe und dann daraus was strick oder weben lasse und am Ende und dann trage und gut drauf aufpasse und repariere und sowas, ist ja auch sehr langlebig, ja, gerade Loden, Der Loden braucht jetzt nicht die wahnsinnig feine Wolle, sondern da kann ja auch gröbere Wolle verarbeitet werden. So. Und dann am Ende des Lebens kann ich es dann, des Produktlebens quasi, kann ich das dann einfach wieder eingraben im Garten, weil einfach keine schädliche Chemie drauf ist. Das finde ich so großartig, ja. Denn dieses in kleinen Kreisläufen und auch sehr regional das zu verarbeiten und dann.
Ich kann Soil to Soil arbeiten, ja.
Also von der Erde bis zur Erde wieder zurück.
Ja, genau. Also ich kann die Wolle vom Schaf nehmen, die Wolle wird ja praktisch vom Fressen generiert, ja. Und dann kann ich es verarbeiten und wenn ich je naturnahe ich das verarbeite, ja, und je mehr ich das mit der Hand tue, desto weniger CO2 produziere ich beim Verarbeiten, dann kann ich es anziehen und wenn ich es dann nicht mehr haben möchte, dann kann ich das einfach in mein Beet hineinlegen und dann habe ich wieder einen Dünger davon. Und das reduziert mir nicht nur das CO2, sondern auch die Abfallqualität. Also das heißt, dass ich die Menge eigentlich, die Quantität des Abfalls, ich brauche es nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Säcken wegschicken und irgendwo in einer Wüste landet dann das Ganze und keiner weiß, was man damit machen soll. Sondern ich habe das bei mir und was mir noch aufgefallen ist, die Leute, die selbst ihre Sachen produzieren, herstellen oder herstellen auch lassen. Also es gibt ja auch einige, die sagen mir, bitte mach mir einen Pullover. Die Wertschätzung für ein Kleidungsstück, das erstens so lange dauert, weil du brauchst ja eine lange Zeitspanne, bis du es endlich einmal tragen kannst. Das heißt, du wartest auf die Schuhe, dann kommt das Ganze zu dir, dann tust du es mal waschen, das braucht ungefähr für einen Pullover ungefähr eine Woche, bis das Ganze wieder mal trocken ist. Und dann musst du es mit der Hand verspinnen. Und wer schon einmal über einen Kilo mit der Hand versponnen hat, weiß, wie viele Wochen man dran sitzt. Ja? Dann denkt man sich, ich möchte es vielleicht auch noch färben mit Zwiebelschalen oder so. Da habe ich nämlich auch, da brauche ich nämlich auch keine Zusatzstoffe dafür, die irgendwie giftig sein könnten. Dann habe ich dann gefärbte Wolle, dann kann ich die eben auch, also färben dauert wieder eine Woche mehr, je nachdem, wie viel Farben man halt nimmt, ja. Und dann habe ich das Ganze und fange an zu stricken. Je nachdem, wie aufwendig, brauche ich auch wieder mehrere Tage, mehrere Wochen, ja. Und dann habe ich das, ja. Und dann sehe ich aber den gesamten Prozess und ich merke einfach, wie wertvoll das ist. Und dann habe ich so eine Freude damit, dass ich den zum Stopfen anfange, wenn es einmal ein Loch gibt, ja. Oder ich mir dann vorstelle, wenn da jetzt irgendwas gerissen ist oder was, dass ich das weiter behübsche und nicht gleich weghau, ja. Und somit hat das Kleidungsstück auch eine sehr lange Lebensdauer. Und apropos zur Lebensdauer, wenn ein Kleidungsstück, das man so von der Stange kauft, ein Wollkleidungsstück Löcher hat, ja, das hängt aber nicht damit zusammen, dass wir so viele Motten haben oder so, sondern das hängt auch mit diesem Herkassett-Verfahren zusammen. Das ist nur ganz kurzer Neben, weil mir das so wichtig ist einfach. Das
Ja, kurze
Herkassett-Verfahren.
Exkursion zum Herr-Cosette-Verfahren.
Ja,
Ja,
ganz
sehr
klein.
gerne.
Das Herkassett-Verfahren nimmt eben also die Wolle ist in mehreren Schichten aufgebaut und die äußerste ist eine Schutzhülle sozusagen. Ich sage immer, das ist wie so wenn man sich vorstellt, einen Drachen, der hat außen schon Schuppen und das ist sozusagen die Schuppenschicht, wo man nichts durchdringen kann und wenn die weg ist, ist er verwundbar und so ist das mit unserem Wollhaar auch. Ja. Wenn diese Schuppenschicht, die uns natürlich als rau, also in der Empfindung kommt, ja, wenn die weg ist, dann ist das Haar angreifbar. Also das löst sich mit dem Wasser auf, ja. Und die Industrie schert nun diese äußere Schuppenschicht eben mit Enzymen, mit Chlor oder mit anderen Verfahren, auch mechanische Verfahren gibt es mittlerweile, weg und gibt dann eben ein Harz darüber, ein Acrylharz drüber, das bestimmte Eigenschaften aufweist und diese Eigenschaften sind eigentlich diese Eigenschaften, die man weggenommen hat durch das Wegnehmen der äußeren Schuppenschicht. Das Einzige, was man damit gewonnen hat, ist, dass diese Faser dann sich weich anfühlt. Und unabhängig, welche Faser man eben in der Hand hält, ob man jetzt ein Zackelschaf oder Merino hat, ist völlig egal. Das fühlt sich dann gleich an. Und ist gleich verspinnbar und man kann es eben in der normalen Waschmaschine bei 60 Grad waschen und es wird eben nicht kaputt. Filzt eben nicht. Ja. Was aber kaputt wird, ist, wenn man oft dieses Teil dann wascht, dann geht dieses Harz verloren, ja, also man spricht davon von Mikroplastik. Und wenn das an den Stellen dann eben fehlt, dann kommt dort Wasser rein und die Wolle löst sich an diesen Stellen auf. Und wir haben dann diesen Lochfraß, aber das kommt dann nicht von den Motten, sondern dadurch, dass eben dieses Harz fehlt an diesen Stellen.
Ja, das habe ich
Haben wir da
nämlich
in
auch
der
von dir
Schule?
gelernt. Ja, mir war früher nicht bewusst, was Superwash bedeutet. Ja, wenn ich ins Handarbeitsgeschäft gehe und da eine Superwash-Sockenwolle kaufe, dachte ich, da steht 100% Wolle drauf, weil nämlich dieser Überzug der Faser nicht deklariert werden muss auf der Banderole. Na, diese letzte Ausrüstung quasi, dieser Überzug, von dem du
Ist ja
gerade
ein
gesprochen hast,
Verarbeitung.
muss nicht deklariert oder Verarbeitungsschritt, genau. Also steht da 100% Schurwolle, Superwash, und sobald Superwash draufsteht, weiß ich, das hat einen Plastiküberzug. Also weiß ich jetzt. Habe ich aber früher auch nicht, habe ich früher auch nicht gewusst, weil jedes normale Wollhaar ist genauso wie Menschenhaare, die sich verfilzen, wenn man sie zu lange nicht kämmt, ja, verfilzt sich das, weil einfach diese Schuppenschicht oben drauf ist. Das ist ganz natürlich, das gehört so. Ja, sehr spannend.
Naja, aber das
Genau.
ist auch das Schrumpfen nämlich, weil wenn ich eine Naturwolle habe, kann es sein, dass es bis zu 55% der Länge zusammengeht. Ja? Also das heißt, ich habe dann einen Längenverlust von bis zu 55%. Und das hat jeder schon gemerkt einmal, denn
Durch
wenn
das
man eine
Herr-Cosette-Verfahren.
Naturwolle, nein, nein, Naturwolle habe ich gesagt, Naturwolle. Bei Naturwolle kann ich, wenn ich zum Beispiel jetzt filze, kann ich einen Verlust haben, wenn ich einen Wollpulli falsch wasche, zum Beispiel mit 80 Grad oder so in die
Oh ja.
Waschmaschine hinein, dann habe ich dann irgendwann einmal einen Kinderpulli und keinen großen Pulli mehr.
Der ist dafür steif wie ein Brett, der Kinderpulli.
Der ist dafür steif, genau. Aber das wird durch das Herkorsettverfahren eben verhindert, weil eben die Filzqualität dadurch nicht mehr da ist. Also das heißt, wir können auch eine Wolle, die mit Herkorsett behandelt ist, nicht mehr filzen. Geht nicht.
Mhm. Ja.
Ja. Was ich dazu sagen wollte, dieses eben Superwash und so weiter, für mich ist das auch ein bisschen ein Greenwashing, weil man eben nicht weiß, was dahinter steckt. Es wird immer die positiven Dinge bevor. Oder auch, das ist ein gutes Herkorsettverfahren, weil eben jetzt nur mehr mechanisch abgeruppelt wird, diese Schicht. Für mich ist das nicht wirklich gut. Also das heißt, jeder soll das kaufen, was er möchte, aber er soll wissen, was er kauft. Also, mir ist es wichtig, dass der Mensch, der dann die Wolle kauft, weiß, wie das behandelt worden ist, mit welchen Chemikalien oder auch nicht und auch welche Auswirkungen gerade in unserer Umweltgeschichte das jetzt hat. Ja. Das ist mir einfach wichtig.
Ja. Ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass du in deinem Podcast, Daiwoin, einige Folgen hast, wo du eben über die chemischen Eigenschaften der Wolle berichtest, unter anderem auch eine Folge über das Herkorsettverfahren. Also wer sich da noch tiefer damit beschäftigen möchte, kann bitte unbedingt reinhören in den Podcast von der Sabine, weil da erklärst du das wirklich sehr, sehr ausführlich, auch verschiedene Farben, auch zum Teil über verschiedene Schafrassen. Ich finde den echt sehr spannend, weil du halt diese biochemischen Sachverhalte, nachdem du das studiert hast, Mikrobiologie, kannst du das einfach auch sehr gut vermitteln, finde ich. Also das kann ich echt empfehlen, falls sich da jemand tiefer in diese Materie reinfuchsen möchte.
Ja, das tut mir so leid, dass ich im Moment ein bisschen nachhink, aber es hat einen Grund, und zwar, warum so. Habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr meinen Podcast gelauncht. Ja. Der Grund liegt am Kongress. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Aufwand ein bisschen unterschätzt, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, es geht voran. Und der Kongress des alten Handwerks in St. Lamprecht, ja.
Genau, dazu wäre ich jetzt als nächstes gekommen, weil du eben mit deinem Bildungsangebot nicht nur, ja, alles gut, weil du mit deinem, also das Bildungsangebot sich eben nicht nur erstreckt auf die Wissensvermittlung, sondern du hast es jetzt vorher so schön gesagt, ja, wenn man die Schafwolle schert und dann wäscht und dann spinnt und dann strickt und so weiter, das ist ja etwas, was nicht jeder kann, und deswegen hast du diese Schule, also die Schule des alten Handwerks ins Leben gerufen, wo man jetzt das ganze Jahr über im Grunde bei verschiedenen Lehrerinnen alles Mögliche lernen kann, entlang der textilen Wertschöpfungskette. Ich sage jetzt mal Flachsverarbeitung, Spinnen, Färben, Weben, aber auch Korbflechten oder Löffelschnitzen. Im Grunde gibt es Kurse das ganze Jahr über. Und am Ende November, vom 24. bis zum 26., organisierst du eben diesen Kongress des alten Handwerks. Eine ganz tolle Veranstaltung mit zahlreichen Vorträgen, Workshops, Exkursionen. Was erwartet denn die Besucherinnen an diesen 3 Tagen da Ende November?
Die Idee ist grundsätzlich einmal, die Wollproduzenten, also die Schafbauern, mit den Gewerbetreibenden und den Konsumenten und denen, die das einfach interessiert, zusammenzubringen. Weil jeder so in seiner eigenen Bubble ist und nicht wirklich rauskommt. Also es gibt immer wieder Veranstaltungen für Schafbauern, aber das sehen eben die Leute, die dann die Schafwolle kaufen, sehen das nicht. Ja? Und dann gibt es wieder eben so eben Wollfestivals, aber das kommt nicht zum Schafbauern. Und ich wollte jetzt einfach diese Gruppen zusammenbringen und gleichzeitig eine Informationsveranstaltung machen. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich auch die WKO an meiner Seite habe, die eben diese Ausbildungsmöglichkeiten zum Beispiel eben hervorbringt, ja, und auch zeigt. Dann habe ich auch eben den Schaf- und Ziegenverband hinter mir, der eben auch die Möglichkeiten zeigt, wie man eben Schafhaltung in Österreich betreibt. Zudem haben wir eben den lieben Schafbauern, den Thomas Koch, der hat jetzt eben also er sagt Schorfbauer, ja, Schorfbauer, der Thomas Koch, der hat ein Buch herausgegeben über Schafwolle verarbeiten, wo ich auch ein Kapitel schreiben habe dürfen. Und zum Beispiel auch die liebe Katrin Sonnemann, die eben Schaffließe bewerten als Kurs gibt. Also es ist ein buntes Programm. Das heißt, wenn man die Eintrittskarte kauft, die kostet dann eben für die 3 Tage 30 Euro, kann man eben alle Vorträge besuchen. Und man bekommt auch eine große Ausstellung. Wir haben, ich glaube, jetzt schon über 40 Aussteller, die dort eben ihre Waren präsentieren. Wow. Die sind auch dazu angehalten, dass sie ihre Erzeugnisse, ich habe geschaut, dass es wirklich eigene Produzenten sind, die meistens also von Niederösterreich über Tirol bis eben Steiermark, die auch erzählen, wie sie das ganz genau herstellen, die auch den Einblick geben, welche Probleme gibt es und dass man wirklich auch hingehen kann und sagt, zum Beispiel zur Hutfabrik Kepka und sagt, wie machst du den Hut? Woher bekommst du das? Warum kannst du keinen österreichischen Rohling nehmen? Warum nimmst du die Wolle von dorthin her? Ja? Und die kann dir dann erzählen, dass das nicht funktioniert, dass wir in Österreich diese Produktion nicht mehr haben. Ja? Oder du kannst zu jemandem gehen, der jetzt eben, so wie die Barbara Danzil, die ihre Wolle selbst färbt, da kannst du hingehen und sagen, wie färbst du deine Wolle? Und sie wird dir erzählen, wie sie ihre Wolle färbt. Ja. Und da haben wir eben eine ganz breite Produktpalette von Menschen, die halt wirklich selber ihre Sachen herstellen, die sie dort verkaufen. Ja. Und gleichzeitig gibt es dann die Vorträge. Am Freitag ist eben sozusagen die Produktionsseite. Also da habe ich eben den Schaf- und Ziegenverband, der erzählt. Dann haben wir eben auch eben das Buch vom Schorfbauern, der eben erzählt, wie er das mit der Vermarktung macht. Das ist nicht so einfach. Wir haben auch Volkskultur dort, also die steirische Volkskultur also der Geschäftsführer wird einen Bericht geben, über wie wir halt sozusagen Volkskultur betreiben in Österreich, welche Auswirkungen das hat, also die Industrialisierung beziehungsweise auch das Wiederentdecken der alten Volkskultur. Und dann hast ja du, liebe Gabi, deine Zukunftsworkshop. Zusammenkunft, deine Zusammenkunft dieser vielen Produzenten, die auch die Probleme besprechen, weil es gibt in Österreich Probleme mit der Produktion. Und die sind nicht sehr klein. Also wir müssen die auch irgendwie wieder zurückholen, die Produktion. Wir müssen auch schauen, dass diese Arbeit wieder wertvoll wird, dass wir nicht aufs Billigste gehen, sondern auf lang haltbare Dinge, auf echt gemachte Dinge und auch darauf, auch das bezahlen wollen, dass zum Beispiel langlebige, gut gemachte und ökologisch vertretbare Produktion in Österreich stattfindet, dass das teurer ist als zum Beispiel jetzt Produktion aus China, das die Umwelt vernichtet und so viel CO2 produziert. Das muss der Konsument erst erfahren, denke ich mir, dass er bereit ist, auch ein bisschen mehr zu zahlen. Ja. Dann am Samstag haben wir am Vormittag eben die WKO, das sind eben verschiedene Vorträge. Wie komme ich zum Beispiel vom Hobby zum Handwerk und zum Gewerbe? Ja? Also das heißt, ich habe selbst ganz, ganz lange gebraucht, bis ich überhaupt gewusst habe, wie kann ich ein Geschäft eröffnen. Und dort habe ich die Möglichkeit, welche Lehren gibt es überhaupt noch, zum Beispiel Weberlehre und so, ja. Wo kann ich mich anmelden, was brauche ich dafür? Das ist für die Jungen, aber auch für Ältere, ja. Weil es ist in unserem Fall öfters einmal so, dass in der Jugend weiß man nicht, dass man Weber werden möchte. Und wie komme ich dann mit, was weiß ich, 45, 50 zu einer Weberlehre? Weil ich habe gerade in diesem Alter ja auch Verpflichtungen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, die WKO einem bietet, indem man zum Beispiel sich dort zu einer Lehre anmeldet. Und dann gibt es Förderprogramme, die man wahrnehmen kann, wo man schon verdient. Und zwar so, dass man eine Familie eben erhalten kann und gleichzeitig die Lehre machen kann. Und dann eben hinterher ein Gewerbe ausübt, das einem Freude macht und was man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass es noch möglich ist. Und da gibt es eben die Möglichkeiten, dass man sich informiert, da gibt es Vorträge darüber und ich finde das sehr schön, dass die WKO da auch die Möglichkeiten einmal aufzeigt, weil Man kommt einfach sonst nicht mehr dazu. Und am Nachmittag habe ich
Ja.
den Tag der Archäologie. Ja? Also das ist auch ein spezieller Fall, weil ich denke mir gerade diese Schiene über Mittelaltermärkte, es sind so viele Menschen, die sich für Mittelaltermärkte interessieren, aber auch für Ausgrabungen. Es gibt Labgruppen, es gibt Reenactment-Gruppen. Und die sind die Spezialisten eigentlich für altes Handwerk. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne so viele Reenactor, die
Ja.
genau hinschauen, wie wurde das gemacht, ja? Und
Ja,
wo sogar Archäologen mir gesagt haben, sie gehen manchmal zu Reenactern, weil die sich so damit
Ja.
beschäftigen, dass die wissen, welche Geräte wie ausgeschaut haben oder wie sie auch gemacht haben. Und das ist ein unglaublicher Erfahrungsschatz. Wir müssen uns diesen
Ja.
Erfahrungsschatz behalten. Und da gibt es eben diesen Tag der Archäologie. Und am
Ja.
Sonntag habe ich am Vormittag eben viele Gruppen eingeladen, die sich präsentieren wollen und auch ihre Geschichte erzählen wollen. Zum Beispiel kommt der österreichische Klöppelverein, der uns übers Klöppeln eben Auskunft gibt, über die Geschichte des Klöppelns, wie das in Österreich überhaupt ja, funktioniert, wo man sich anmelden kann, welche Möglichkeiten. Die haben eine ganz tolle Ausbildung und ich bin froh, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten kann und einen Teil der Ausbildung auch über des alten Handwerks anbieten kann. Wir haben dann
Ja,
auch
sehr
eben
schön.
die Reenactor-Gruppe, die dann sich vorstellt, warum auch Reenactment nicht nur Verkleidung ist, sondern halt wirklich auch einen Auftrag in der Gesellschaft hat. Ja, und dann gibt es ganz viele Büchervorstellungen, eben von der Katrin Sonnemann, die hat mitgewirkt bei einem Buch, das stellt sie vor. Wir haben eben von der Frau Professor Krömer, die ja eben Ausgrabungen gemacht hat und eben den Vortrag am Samstagnachmittag hält über ihre Ausgrabungen. Die hat ihr Buch, das präsentiert sie, der Schorfbauer präsentiert sein Buch. Und wir haben eine Krimi-Lesung am Sonntagnachmittag. Ja, die liebe Gudrun Wieser, sie ist Krimi-Autorin, Grazer Krimi-Autorin. Und die stellt am Nachmittag ihr Buch vor und macht eine Krimi-Lesung, also eine Strick-Krimi-Lesung haben wir es genannt. Ja. Da kann sich jeder reinsetzen.
Da kann man sein Strickzeug mitbringen und dem
Mit dem
Krimi
Strickzeug
lauschen.
sowieso. Genau, Strickzeug ist das ganze Wochenende, häkeln, stricken, alles, was man mitnehmen kann. Bitte mitnehmen, jeder Vortrag ist bestrick- und behäkelbar, ja. Ja, und am Schluss gibt es auch eine tolle Filmvorstellung, und zwar über die sozioökonomischen Veränderungen durch die Spinnerei. Also das heißt, wie die Frauen eben in der Spinnerei tätig waren, wie da die industrielle Revolution war, welche Einflüsse also eben diese industrielle Revolution dann auf die Tätigkeiten der Frauen auch gehabt hat, ja. Ich finde ihn sehr interessant, ein toller Film.
Ja, und ich glaube, du hast auch Besuch aus Berlin, soweit ich gehört habe. Nämlich, wer meinen Podcast regelmäßig hört, da mache ich ja immer die Folgen mit Constanze Derham aus Berlin. Und die findet den Kongress so interessant, dass sie anreist, was ich voll großartig finde, und auch ein neues Buch vorstellt.
Genau, die macht auch einen Vortrag und stellt ihr Buch vor. Und das finde ich auch total großartig. Ja. Also die macht über eine Modeschöpferin einen Vortrag. Ja, genau. Also die bei der Titanic sozusagen überlebt hat, die wäre ja fast untergegangen, hat dann überlebt und ist dann zu einer ganz tollen Modeschöpferin geworden. Und das ist auch ein unglaublich spannendes Thema eigentlich. Ja.
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 Großartig. Also, du hast uns jetzt einen guten Überblick gegeben über, also, wie gesagt, Vortragsprogramm. Ein Tagesticket kostet 15 Euro, ein Dreitagesticket 30 Euro. Und wenn man einen Tageskurs bucht, weil es gibt ja auch ein ganz vielfältiges Kursprogramm mit Visible Mending und mit Weißstickerei und mit Klosterarbeiten, also Stickereisachen und Weben über 3 Tage und Oki, wer das noch nicht kennt. Also du hast eine ganze Bandbreite an Kursen auch zusammengetragen und Kursanbieterinnen, die an diesen 3 Tagen, wo man eben Kurse buchen kann. Das Ganze findet man auf der Webseite und das verlinke ich dann auch in den Shownotes natürlich, schule-des-handwerks.at. Da kannst du, liebe Hörerin, dir jetzt mal anschauen, welche Vorträge gibt es denn da Ende November, welche Kurse kann ich da besuchen und auch welche Aussteller sind da, die ich vielleicht schon lange mal auch persönlich kennenlernen und fragen wollte. Aber auch anschließend, also auch wenn der wenn dieser Kongress vorbei ist, findest du auf der Webseite der Schule des Handwerks immer aktuelle Kurse, die die Sabine organisiert. Ich finde, Sabine, du bist so eine, ich bewundere dich immer, weil du so eine wahnsinnig umtriebige Netzwerkerin bist und so viel auf die Beine stellst. Ich habe ja mitgekriegt im Vorfeld, wie lange du schon an diesem Kongress arbeitest, das organisierst und so viele Leute an einen Ort zusammenbringst an diesem Wochenende. Ich finde es großartig. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und wünsche dir und uns ganz viel Erfolg mit allem, was du in deiner ganzen Bandbreite tust und vor allem aber auch jetzt für den Kongress. Liebe Sabine, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe es super spannend gefunden. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch auf viele, viele Besucher des Kongresses, euch wirklich persönlich kennenzulernen und ich wünsche euch viel Spaß dabei und eine informative Veranstaltung. Und wenn jemand irgendwelche Fragen hat, einfach anschreiben. Ich bin gerne immer für alle da. Dankeschön.
In den Shownotes findest du heute natürlich die Links zu Sabines Webseiten inklusive Shop und Podcast und den Link zum Kongress des alten Handwerks inklusive Zukunftsworkshop Schafwolle. Bei Shanti Manu kannst du online spinnen lernen, auf der Seite des österreichischen Bundesverbands für Schafe und Ziegen mehr über die verschiedenen in Österreich heimischen Schafrassen lernen und bei der Schule des alten Handwerks dich zu einem Handarbeitskurs anmelden, falls du spinnen, weben, stricken, klöppeln oder ein anderes altes Handwerk einmal ausprobieren möchtest. Vielleicht sehen wir uns auch beim Kongress Ende November, das würde mich besonders freuen. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast027. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen, weil jeder finanzielle Beitrag mir hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.